Willkommen zur Evangeliumsandacht am 14. Juli 2024. Es geht heute um die befreiende Kraft des Evangeliums. Der Wochenspruch aus Epheser 2,19: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir singen nun vom Lied Herz und Herz vereint zusammen die Strophe 1.
Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, ihr seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 107, 1-9. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen und von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste, auf ungebahnten Wege, und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in der Not, und er rettete sie aus allen Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, ich habe beinahe vergessen, was du mir Gutes getan hast, beinahe. Denn ich lebe in einer schwierigen Zeit. Ich habe vergessen, dass Menschen sich mir zuwenden und was mir zuteil geworden ist, weil ich in einer schweren Zeit lebe. Ich habe Worte des Trostes von anderen erfahren und habe sie vergessen. Ich habe gelebt vom Licht des Morgens, das versucht hat, meine Müdigkeit und die schweren Gedanken zu verscheuchen. Herr, ich habe auch vom Brot der anderen gelebt. Deshalb danke ich dir, Gott, für die Fülle, die du in mein Leben gelegt hast, in der ganzen schweren Zeit, und für alles, was mich reich macht, in dieser Woche und in meinem ganzen Leben. Amen. Johannes Evangelium, 6. Kapitel, die Verse 1-15. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch den See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern hin. Es war kurz vor dem Passafest, das die Juden jährlich feiern. Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus: Wo können wir Brot kaufen, das all diese Leute zu essen bekommen? Das sagte Jesus aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus aber entgegnete: Es würden mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Sorget dafür, dass die Menschen sitzen, sagt Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederlassen, gab es viel Gras. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu den Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollte. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz alleine. Wir singen nun vom Lied Nun lasst uns Gott dem Herrn, die Verse 1 und 2.
uns Gott, dem Herrn, Dank sagen und ihm ehren für alle seine Gaben, die wir empfangen haben. Den Leib, die Seele, das Leben hat er allein uns geben, dieselben zu bewahren, tut er nie etwas sparen.
Gedanken zu 2. Mose 16, die Verse 2 bis 3 und 11 bis 18, ich lese sie später. Murren, also murren, ist das Verb für eine spezifische Tätigkeit menschlicher Sünde. Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, fängt der Bäcker schon wieder mit Sündern? Ja, weil Murren Sünde ist. Also in der Definition des evangelischen Theologen Dieter Bäcker. Also eine instinkthafte Handlung, die deutlich macht, dass der Verstand ausgesetzt hat. Das Murren oder Krummeln bedeutet ja, dass im Hintergrund oder subkutan eine permanente Unzufriedenheit und irgendwie im Blick auf eine scheinbar nicht angemessene Situation irgendwie vorhanden ist. Der Hinterländer Kollege Reinhard Achenbach aus Biedenkopf, alttestamentlicher Professor in Münster, hat dazu eine insgesamt sehr kurzweilige und interessante Abhandlung geschrieben, die sich auch um das Murren und die Murrengeschichten aus dem heutigen Bibeltext beschäftigt. Ich werde sie mal verlinken. Und so lese ich die Murrgeschichte nach 2. Mose 16, die Verse 2 und 3, 11 bis 18. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund, klein, wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander Manu, denn sie wussten nicht, was es war. Manu. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. An jeder sammle so viel zum Essen er braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Obwohl das Murren und Krummeln eigentlich eine subkutane, also irgendwie unter der Haut liegende Thematik oder Missstimmung in einer Gemeinschaft oder zwischen Menschen ist, so will der heutige Text im Laufe der Jahrhunderte doch die ursprüngliche Bedeutung irgendwie interpretieren. Wenn man von der Zeit um 1200 vor Christus ausgeht und eine kompositorische Bearbeitung im 5. Jahrhundert annimmt, so wird eine besondere Bearbeitung deutlich. Das Volk murrt nicht gegen Gott, sondern sie murrten gegen Mose und Aaron. Das heißt also, im sogenannten babylonischen Gefangenschaftszeitraum wird versucht, die Debatte zwischen den Hauptamtlichen und dem Volk in irgendeiner Form anhand dieser Geschichte des Mannabrotes oder der Wachteln deutlich zu machen. Einerseits die Hauptamtlichen, andererseits das breite Volk, welches unzufrieden ist mit den Anführern religiöser Natur. Im Alten Testament ist dies sogar eine innerhauptamtliche Debatte, wenn es um die Auseinandersetzung zwischen den Aaroniten, also denen, die vom Bruder des Mose abstammen, also Priestern nach Aaron, und den Leviten, was ein kleinerer Klerus Minor ist, oder man könnte sagen den Küstern. Also die niederen Hauptamtlichen, die wollen gegen die oberen Hauptamtlichen begehren. Das Murren Jesu gegen die Hauptamtlichen ist öffentlich laut und deutlich. Die Art der unglaublichen narzisstischen Selbstüberheblichkeit der theologischen Pharisäer und Verwaltungsbeamten wie Schriftgelehrten ist ja eines der Kernthemen des Evangeliums. Der Vorwurf Jesu lautet relativ einfach: Ihr habt euch Kirche oder die Religionsorganisation zum Selbstzweck entwickelt. Gott spielt für euch keine Rolle mehr, sondern nur noch euer selbsternanntes Gesetz, damit ihr euch und eure Pfründe sicherstellen könnt. Und dazu unterdrückt ihr mit scheinbar religiösen Mitteln das Volk. Und das Volk murrt eigentlich nicht gegen Gott, sondern gegen euch. Das Evangelium, so Jesus, das ich euch verkünde, verkündet ja das Reich Gottes und nicht das Reich der Pharisäer, Schriftgelehrten, Pfarrer oder Pfarrerinnen. Es steht diesem narzisstischen Gehabe komplett gegenüber. Die Hauptfeinde Jesus sind die Pharisäer, die Juristen und die Schriftgelehrten, also jene akademischen Grade, die für sich selbst in Anspruch nehmen, das Nonplusultra, also das Höchste, über das hinaus es nichts gibt, zu sein. In meinem Zuspruch von vor einem Jahr, den ich auch verlinke, hatte ich ja einmal mein pastorales Selbstverständnis zum Besten gegeben. Und ich halte es wie Jesus. Jeglicher Narzissmus zur Selbstabsicherung ist mir ein Gräuel. Jedes gesetzliche Absichern Gott gegenüber halte ich auch für innerkirchlich eine Unverschämtheit sondergleichen. Denn im Himmel gibt es kein Beamtentum, kein Kirchenrecht, keine Pharisäer und auch keine Pfarrerin. Denn die wesentliche Frage der Statuierung von Religion ist ja, dass man glaubt, dem Evangelium zugewandt zu sein, also evangelisch zu sein, wobei das nichts mit der Organisation zu tun hat, sondern dem Evangelium. Dass aber mittlerweile das Evangelische glaubt, das Evangelium zu sein, ist das eigentliche Problem, zumindest für diese Form der verfassten und statuierten Religionen. Da werden Themen zu Kernthemen hochstilisiert, die mit dem Evangelium aus meiner Sicht nichts zu tun haben. Es wird sich an ethischen oder eher moralischen Selbstgefälligkeiten abgearbeitet, als den Menschen das Heil Gottes in Jesus als Christus näher zu bringen. Und manchmal hat man bei Gottesdiensten den Eindruck, dass es eher um eine musikalische Veranstaltung schöngeistiger Sätze geht, denn um klare Aussagen wie ohne Jesus kein Heil. Und natürlich wird, wie vor einem Jahr sicher, die verfasste juristische Schriftstellerschaft oder Schriftgelehrtenschaft sich wieder hochgradig erzürnen, warum und wie ich Evangelium für mich auslege. Naja, man sollte mal die Geschichte mit dem Mühlstein nochmal lesen. Die Latte, die uns Hauptamtlichen angelegt ist, könnte höher nicht sein. Und im Grunde steht ja grundsätzlich in Frage, ob und unter welchen Bedingungen es ein Anrecht auf einen Platz im Himmel gäbe, wenn man denn hauptamtlich ist. Und man vielleicht darauf beharrt, auf diesen Status oder die statuierten Befindlichkeiten. Aber das wäre ja die entscheidende Frage, oder? Also, ob die Pharisäer und Schriftgelehrten bußfähig sind und eben nicht glauben, Besseres zu sein. Das Murren ist der Ausdruck einer Sünde. Nämlich zu glauben, dass man besser ist, dass der Verstand den Instinkt besiegen kann. Eine Murrgeschichte aus 2. Mose 16. Und wie oft hören wir dies Murren heute noch? Amen. Wir singen nun vom Lied »Ich such, wer da will, ein ander Ziel«, die Strophe 1.
Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. stets allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heil'ger Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwinden.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen den Kanon, lobet und preiset ihr Völker den Herrn.
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison. Und heute noch in Erinnerung an den revolutionären Tag vom 14. Juli 1789, der Erstürmung der Bastille, dem Gefängnis in Paris, in dem die statuierte und verknöcherte Struktur Menschen versklavt und eingesperrt hat. Sie wurden befreit. So sei aller Revolutionäre gedacht, gerade die heute Geburtstag haben. Wusch! Und ich verlinke mal den Zuspruch vom 14.07.2023 vor einem Jahr, bei dem ich ja angeblich unzulässigerweise Geschäftsgeheimnisse der Kirche verrate, nämlich, dass Christus wahrhaftig auferstanden sei. Scheinbar ist das heute in Kirche verboten. Prost Mahlzeit auf die Revolution und ihre Kinder, genannt Kinder Gottes.